Herr Lüdke, vor etwa 10 Monaten ist es dem IS gelungen, schlagartig ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit zu rücken. Mit der Eroberung Mosuls nahm die Organisation nicht nur eine strategisch wichtige Stadt ein, sondern brachte ja auch zahlreiche Waffen in ihren Besitz. Später wäre es dem IS beinahe gelungen, Bagdad einzunehmen. Wie konnte es denn so weit kommen?
Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Zunächst mal ist natürlich durch die Invasion des Irak 2003 das Saddam Hussein-Regime gestürzt worden, was ja unter anderem auch islamistische Gruppen brutal unter Kontrolle hielt. Dadurch ergab sich ein gewisses Machtvakuum. Ein weiterer Punkt ist der Politikwandel im Irak ab 2003. Das heißt, die bis dahin marginalisierten, um nicht zu sagen unterdrückten Schiiten konnten sich an die Macht bringen. Und die sunnitische Minderheit im Irak erfuhr infolge starke Diskriminierung, was zu einem großen Unzufriedenheitspotenzial geführt hat, woraus sich wiederum ein Widerstand gegen die schiitische Regierung und eben auch gegen die Besatzung herleitete. Drittens hat sich nach 2003 das transnationale Terrornetzwerk Al-Qaida im Irak etablieren können, und Al-Qaida hatte schon aus Afghanistan eine große Anzahl dschihadistischer Kämpfer unter ihrem Kommando, die zum Teil eben dann auch in den Irak gekommen sind. Und aus den von Ihnen eben beschriebenen militärischen Erfolgen speist sich natürlich auch ein gewisses Prestige. Das hat dazu geführt, dass der Islamische Staat oder der Islamische Staat im Irak und Syrien, wie er sich früher nannte, einen großen Aufstieg hingelegt hat und durch die Öleinnahmen und auch äußere Unterstützung ist er zu einer beträchtlichen militärischen Macht aufgestiegen.
Worin liegen die Ursprünge des IS?
Die Ursprünge des IS liegen in einer Ideologie des salafistisch-wahhabitischen Dschihadismus, das heißt also einer sehr rigorosen Auslegung des Islam und aus dem eben genannten Machtvakuum. Sie liegen in einer verfehlten westlichen Politik, insbesondere im Irak, und einem Gefühl der Machtlosigkeit einerseits und einem Gefühl des Zurückschlagenwollens andererseits.
Die Schätzungen über die Anzahl der IS-Kämpfer differieren ja stark. Meist liegen sie zwischen 30 und 50.000. Wieso schließen sich dem IS denn so viele Menschen an?
Es gibt verschiedene Gründe. Es gibt, wie ich schon sagte, unzufriedene Sunniten aus der Region. Es gibt dschihadistische Kämpfer, die auch an anderen Kriegsschauplätzen, ich hatte gerade Afghanistan erwähnt, schon aktiv geworden sind. Zum Teil liegen sie auch im Bürgerkrieg im benachbarten Syrien, wo sich radikale islamistische Gruppierungen gebildet haben. Und nicht zuletzt auch in einem Personenfeld von Muslimen, die zum Teil auch in westlichen Ländern leben, sich dort aber nicht integriert fühlen und zum Teil eben auch systematisch durch sogenannte Hassprediger radikalisiert worden sind oder sich selbst radikalisiert haben, nicht zuletzt auch unter dem Einfluss von Internet und sozialen Medien.
Warum sind es eigentlich auch so viele junge Menschen, auch aus Deutschland?
Zum Teil sind dies junge Menschen, die sich schlecht integriert fühlen, die als Muslime entweder glauben, Diskriminierung zu erfahren oder tatsächlich diskriminiert werden, und die nach einer Ideologie suchen, die ihrem Leben eine Struktur gibt, und sei es auch eine so radikale und brutale Ideologie wie die der Islamische Staat an den Tag legt. Man könnte das vielleicht damit vergleichen, das 21. Jahrhundert ist oftmals als Jahrhundert ohne Utopien beschrieben worden, bis jetzt jedenfalls, und der radikale Islam bietet für diesen Personenstamm eine Utopie, der sie nacheifern möchten.
Forbes Israel geht ja davon aus, dass der Islamische Staat jährlich 2 Milliarden Dollar umsetzt. Diese hohe Summe wäre ja ohne externe Unterstützung wohl nicht zu erwirtschaften. Wer sind dann die wichtigsten Geldgeber des IS?
Die wichtigsten Geldgeber des IS befinden sich in den Golfstaaten, also insbesondere Katar hat sich sehr stark engagiert. Geringere Summen kommen aus Kuwait. Es ist bisher noch nicht eruiert worden, ob Saudi-Arabien finanzielle Unterstützung leistet. Unterstützung wird indirekt auch geleistet seitens der Türkei, die also gerade in den Kämpfen um Kobane im Ende letzten und Anfang dieses Jahres eine recht unrühmliche Rolle gespielt hat. Und eigentlich kann man argumentieren, dass die sunnitischen Mächte des Nahen Ostens, die sich durch die sogenannte schiitische Achse, also Iran, das schiitisch dominierte Regime in Irak, Bashar al-Assads System in Syrien und die Hisbollah im Libanon bedroht fühlen.
Der IS beruft sich ja in seinem Handeln auf den Koran. Rechtfertigt die Schrift die Ermordung von tausenden Menschen mehrheitlich muslimischen Glaubens?
Der Koran wird als Rechtfertigung herangezogen. Tatsächlich finden sich viele Stellen im Koran, die zur Ermordung schlechter Muslime oder sogar von Nicht-Muslimen aufrufen. Allerdings gibt es auch viele Stellen, die genau das Gegenteil argumentieren. Insgesamt ist die religiöse Legitimierung für die Gewalt, die der Islamische Staat heranzieht, von sehr vielen Rechtsgelehrten in Zweifel gezogen worden. Insbesondere die brutalsten Gewaltaktionen. Ich verweise hier unter anderem auf die Verbrennung des jordanischen Piloten, der vor einigen Wochen brutal ums Leben gekommen ist. Er wird also abgelehnt. Insofern bei den meisten islamistischen Kämpfern des IS scheint wenig Wissen über den Islam oder über das islamische Recht vorzuherrschen. Insofern kann man nicht davon sprechen, dass der Koran eine automatische Legitimierung bereithält.
Sprechen wir jetzt nochmal über Zahlen. Können Sie beziffern, wie viele Menschen bis heute durch IS-Kämpfer getötet wurden?
Das ist schwer bis gar nicht zu beziffern. Also es geht sicherlich in die Tausende, aber genaue Zahlen liegen momentan nicht vor.
Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf Deutschland. Geht denn von den Anhängern des IS eine terroristische Bedrohung auch für die Bundesrepublik aus?
Die Bundesrepublik hat sich in den Nahostkonflikten der letzten Zeit mit Ausnahme von Afghanistan nicht militärisch engagiert. Es wurde unlängst ausgerufen, der Islamische Staat plane Anschläge, unter anderem in Großbritannien oder in Frankreich. Eine indirekte Bedrohung geht natürlich durch sich radikalisierende Muslime aus in Deutschland, die auch vielleicht durchaus Anschläge planen. Aber ich würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt die unmittelbare Bedrohung der Bundesrepublik durch den Islamischen Staat als eher gering einschätzen.
Sagt Dr. Tilman Lütke, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arnold-Bergstresser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg im Breisgau. Mit uns hat er über die Gruppierung Islamischer Staat gesprochen. Woher kommt islamischer Terrorismus? Was treibt ihn an und wie gefährlich ist er für die Bundesrepublik? Diese Fragen beantworten wir in unserer Themenwoche Islamischer Terrorismus. Morgen befassen wir uns in unserer Serie mit den Ursprüngen und der Bedrohung durch Al-Qaida. Ich sage herzlichen Dank, Herr Lütke, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.